SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Grünen sortieren sich neu. Vor dem Bundesparteitag, der heute beginnt, ein Interview mit der Vorsitzenden der Saargrünen, Jeanne Dillschneider. Außerdem schauen wir uns genauer an, wie war das nochmal mit dieser Vertrauensfrage? Immerhin will der Kanzler sie am 16. Dezember im Bundestag stellen. Und heute tagt die saarländische Härtefallkommission zu dem Fall einer Familie aus dem Libanon, die abgeschoben werden soll.
SR Info.
Ab heute Nachmittag treffen sich die Grünen in Wiesbaden zur dreitägigen Bundesdelegiertenkonferenz. Sie haben einiges vor, einen neuen Vorstand wählen, den Kanzlerkandidaten küren und hitzig über Migration diskutieren werden sie wohl auch. Philipp Brost mit einem Vorausblick.
Der Parteitag steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl. Neben einem neuen Parteivorstand wählen die Grünen auch ihren Spitzenkandidaten für das Rennen um das Kanzleramt. Noch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck hat vor einer Woche bekannt gegeben, dass er kandidieren will. Es gilt als sicher, dass Habeck die Grünen im Wahlkampf anführen wird. In Umfragen stehen sie aktuell bei 12%. Für den Parteivorstand gelten Franziska Brandner und Felix Banatschak als gesetzt. Brandner stammt aus Baden-Württemberg und ist eine enge Vertraute von Habeck. Sie hat für ihn zuletzt im Wirtschaftsministerium als parlamentarische Staatssekretärin gearbeitet. Sowohl Brandner als auch Habeck zählen zu den sogenannten Realos in der Grünen Partei. Banatschak dagegen gehört zum linken Flügel der Grünen. Er stammt aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen und ist für seine angriffslustigen Reden im Bundestag bekannt. Auf dem Parteitag in Wiesbaden wird die größte Aufgabe des neuen Parteivorstandes sein, die Grünen geeint in den Wahlkampf zu führen. Zuletzt sind Rufe aus der Partei Linken lauter geworden, sich wieder stärker auf urgrüne Themen zu konzentrieren und weniger Kompromisse einzugehen. Der linke Flügel ist der Meinung, dass die Grünen in der Ampelkoalition zu viele Zugeständnisse gemacht hätten.
Auch aus dem Saarland reisen Grüne nach Wiesbaden. Der Landesverband durfte ja bei der letzten Bundestagswahl keine eigene Landesliste stellen. Das war damals Folge eines internen Machtkampfs hier im Land. Nun wollen die Saargrünen es wieder probieren. Mit 11 Delegierten sind sie auf dem Bundesparteitag vertreten. Auch die Vorsitzende Jeanne Dillschneider macht sich auf den Weg nach Hessen. Kurz vorher habe ich mit ihr telefoniert. Frau Dillschneider, wie wahrscheinlich ist, dass die Saargrünen es bei dieser Bundestagswahl anders als 2021 schaffen, zur Wahl mit einer Liste zugelassen zu werden?
Wir sind sehr optimistisch, dass wir nicht nur eine Liste haben, sondern dass wir auch erfolgreich aus diesem Wahlkampf gehen. Wir sind extrem gut vorbereitet. Wir sind bereit, hatten uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Und von daher auch angesichts nochmal der Kanzlerkandidatur von Robert Habeck und diesem Aufschwung, den wir jetzt gerade auch nochmal in der Partei erleben, bin ich der Ansicht, dass das gut wird.
Zur Habeck und Gesamtpartei würde ich gerne später kommen. Nochmal zurück zu den Saargrünen. Woran machen Sie fest, dass es jetzt gelingen könnte, dass die Saargrünen eine Liste aufstellen?
Wir haben einen Gestaltungsanspruch, wir haben starkes Personal, wir haben uns die letzten Jahre auch nochmal konsolidiert und darauf vorbereitet, sowohl intern gestärkt als auch unser politisches Profil geschärft. Ich bin der Ansicht, wir haben es damit auch geschafft, nochmal Vertrauen zurückzugewinnen. Wir sind insbesondere viel in die Fläche gegangen, waren viel unterwegs, haben mit vielen Menschen gesprochen und haben auch gemerkt, es gibt einfach den Wunsch im Saarland nach grüner Politik und es gibt auch den Wunsch, dass es wieder eine grüne Abgeordnete aus dem Saarland gibt.
Nun muss ja alles sehr schnell gehen und insbesondere als Partei in der außerparlamentarischen Opposition hier im Saarland dürfte es ja ein Kraftakt werden, den Wahlkampf alleine schon zu stemmen. Was empfinden Sie als besonders herausfordernd unter diesen Voraussetzungen?
Natürlich ist es schwierig, mit Ehrenamtlichen so auf die Schnelle die ganzen Delegierten zu wählen, jetzt auch die Plakate zu buchen, die Genehmigungen einzuholen. Es ist einfach ein organisatorischer Kraftakt. Aber wie gesagt, wir hatten uns schon sehr früh auf verschiedene Szenarien vorbereitet, haben uns schon viele Gedanken im Vorfeld gemacht und deswegen können wir hier auch relativ schnell das Ganze umsetzen.
Sie sagen, Sie verspüren bei vielen Leuten im Land den Wunsch nach einer grünen Partei, aber grüne Themen haben es ja eigentlich zurzeit relativ schwer, ne? Die Klimakrise zum Beispiel mobilisiert vermutlich deutlich weniger Leute als noch 2021. Mit welchen Themen konkret wollen Sie in den Wahlkampf gehen?
Ja, Klimaschutz ist immer noch ein wichtiges Thema und wir sind auch die Einzigen, die das nicht gegen soziale Sicherheit ausspielen oder gegen europäische Sicherheit. Ich denke, wir müssen auch Europa noch mal mehr in den Fokus bringen, denn jetzt auch als Antwort auf Donald Trump oder auch den Krieg in der Ukraine müssen wir hier zusammenstehen, gemeinsame Antworten finden, insbesondere eben auch abseits einer Politik des Populismus. Wir stehen für eine moderne Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft. Ich denke, das sind Themen, die gerade alle sehr umtreiben.
Insgesamt haben die Grünen mit einem relativ schwierigen Erbe zu kämpfen aus der Ampelzeit, Stichwort Heizungsgesetz und Ähnliches. Wie schwer wiegt das Vermächtnis aus den letzten 3 Jahren?
Ja, man darf auch die Erfolge der Ampel nicht vergessen. Es ist zum Beispiel gelungen, die Energieversorgung zu sichern. Es gab einen Rekordausbau erneuerbarer Energien. Der Mindestlohn wurde erhöht. Wir haben viele Entlastungen für Familien durchgesetzt. Also es sind schon einige, viele gute Punkte umgesetzt worden. Und wir wollen jetzt vor allen Dingen nicht in die Vergangenheit blicken und uns daran festhalten, was in der Ampel alles nicht gut lief, sondern jetzt wirklich nach vorne schauen. Wir waren bis zum Ende bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das möchten wir jetzt auch weitermachen.
Aber wenn ich mir so vorstelle, dass Sie demnächst an einem Wahlkampfstand stehen, da wird es doch vermutlich relativ häufig vorkommen, dass Leute kommen und sagen, nee, der Habeck mit seinem Heizungsgesetz, das wähle ich nicht. Was sagen Sie dann?
Unser Ansatz ist es vor allen Dingen, dann auch ehrlich zu diskutieren und auch ehrlich darauf einzugehen. Auch beim Heizungsgesetz muss man einfach differenzieren. Man muss auch sehen, dass da vieles transportiert worden ist, was nicht ganz richtig ist, dass alles sehr populistisch aufgeladen war. Und hier geht es uns einfach nochmal darum, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auch zu zeigen, dass das Ganze bei weitem auch mehr Vorteile hat und dass wir es uns auch nicht leisten können, weiter viele Reformen in diesem Land weiter auf die lange Bank zu schieben, sondern wir müssen jetzt in moderne Infrastrukturen investieren, in Energie, vor allen Dingen unabhängige Energie. Also hier gibt es einige Dinge, die wir anpacken wollen und da scheuen wir uns auch nicht mit den Menschen darüber zu diskutieren.
Jetzt ist ab heute Nachmittag Bundesdelegiertenkonferenz unter ziemlich schwierigen Voraussetzungen. Der Vorstand ist zurückgetreten, die Grüne Jugend gespalten und zu einem großen Teil auch weg. Wie geschwächt ist die Grüne Partei?
Ich erlebe sie nicht als geschwächt. Natürlich sind es schwierige Zeiten, aber das ist nicht nur bei den Grünen der Fall, sondern es sind einfach insgesamt in der Gesellschaft keine leichte Zeit. Und deswegen erlebe ich eigentlich unsere Partei gerade sehr ermutigt, jetzt nochmal in die Zukunft zu schauen, gemeinsam durchzustarten. Viele Fragen werden jetzt auch diskutiert und das ist auch immer so bei den Grünen, dass wir gerne diskutieren, dass es immer auch inhaltliche Debatten und Auseinandersetzungen gibt. Das macht uns aus und gerade auf komplizierte Fragen kann man auch nicht einfache Antworten immer finden.
Robert Habeck haben Sie gerade schon angesprochen. Man hat den Eindruck, seit einigen Wochen ist nochmal mehr alles auf Robert Habeck fokussiert bei Ihnen in der Partei. Ist das wirklich die richtige Entscheidung, alles auf die eine Karte zu setzen, Habeck und seine politische Linie?
Ja, also auf jeden Fall. Wir stehen da alle sehr geschlossen hinter Robert und er hat auch gezeigt in der Vergangenheit, dass er der Richtige ist. Er ist derjenige, der es geschafft hat, uns insbesondere durch diese Energiekrise auch zu bringen, der viele Dinge angestoßen hat auf wirtschaftlicher Ebene, sei es auch für Bürokratieabbau, für Förderung von Start-ups, von Innovation. Also ich glaube, viele sehen jetzt auch, dass er nicht derjenige ist, der nur auf, ja, ich sag eine Ego-Tour, Populismus setzt, sondern wirklich bereit ist, jetzt ernsthaft Politik für die Menschen zu machen. Und von daher bin ich auch hier absolut optimistisch, dass wir mit ihm ein ganz, ganz tolles Angebot haben.
Die Vorsitzende der Saargrünen, Jeanne Dillschneider, vor dem Bundesparteitag, der heute in Wiesbaden beginnt. Der Kanzler hat ja angekündigt, dass er am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen wird. Das ist der entscheidende Schritt hin zur vorgezogenen Neuwahl. Aber so eine Vertrauensfrage ist ja nicht so ganz alltäglich. Marion Mühlenkamp hat sich angeschaut, wie bisher die Vertrauensfragen in der Bundesrepublik abgelaufen sind.
Bislang haben Bundeskanzler 5-mal in der Geschichte Deutschlands die Vertrauensfrage gestellt. Doch einen echten Vertrauensbeweis wollten die Kanzler gar nicht immer. Die Vertrauensfrage gewinnen wollten nur Helmut Schmidt 1982 und Gerhard Schröder bei seiner ersten Abstimmung 2001. Schröder hat die Vertrauensfrage sogar 2-mal gestellt.
Denn der Bundeskanzler kann seinem Amt und kann seiner Verantwortung für das Gemeinwohl nur dann entsprechen, wenn seine Person und wenn sein Programm das Vertrauen und die Zustimmung der ihn tragenden Mitglieder des Hohen Hauses finden.
Beide bekamen das Vertrauen. Schmidts Koalition aus SPD und FDP brach dann einige Monate später trotzdem auseinander. Für Schröder hat sich das Risiko gelohnt. Mit gerade mal 10 Stimmen Mehrheit konnte seine rot-grüne Koalition weitermachen. Ursprünglich war die Vertrauensfrage im Grundgesetz tatsächlich dafür gedacht, dass Bundeskanzler sich ihrer Mehrheit versichern, um stabil weiterregieren zu können. Doch gleich 3 Bundeskanzler stellten die Vertrauensfrage nur, um sie zu verlieren und so Neuwahlen zu erzwingen. 1972 bei der ersten Vertrauensfrage im Bundestag Willy Brandt und 1982 Helmut Kohl.
Ich habe den Antrag gestellt und erklärt und wiederhole es hier, um zur Auflösung des Bundestages und zu Neuwahlen zu kommen.
Mein Antrag soll dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet werden kann.
Das kann wie bei Brandt und Kohl gut gehen. Beide hatten die Wahlen dann mit satten Ergebnissen gewonnen. Gerhard Schröder dagegen hat die Vertrauensfrage in seiner ersten Amtszeit 2001 noch taktisch erfolgreich eingesetzt. 2005 versuchte er es wieder, diesmal wollte er aber verlieren.
Aus der Opposition hat es Forderungen nach meinem Rücktritt gegeben. Aber was dann?
Dann verfehlte Schröder sein Ziel. Das Ergebnis: eine große Koalition unter der neuen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die wurde für ihre Entscheidung bei der Corona-Pandemie im März 2021 von FDP, AfD und der Linken aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen.
Nein, das werde ich nicht tun. Ich habe heute um Verzeihung gebeten, die Menschen, für einen Fehler. Das ist, glaube ich, das Richtige, was jetzt zu tun ist. Ich habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlaments. Das ist nicht nötig, das werde ich nicht tun.
Die Bundeskanzlerin konnte da allerdings auf eine stabile Koalitionsmehrheit vertrauen. Und das war auch das bislang letzte Mal, dass die Vertrauensfrage Thema im Bundestag war.
12.41 Uhr ist es, jetzt die Nachrichten in Kürze mit Florian Mayer.
Bundeskanzler Scholz kommt heute im Kanzleramt erneut mit Vertretern von Wirtschafts- und Industrieverbänden, Gewerkschaften sowie großen Unternehmen zusammen. Ein Thema auf dem sogenannten Industriegipfel soll unter anderem die Entlastung von Unternehmen sein, etwa bei den Strompreisen, die im internationalen Vergleich in Deutschland hoch ausfallen. Beobachter dämpfen die Erwartungen an den Gipfel, konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet. Nach einem Treffen Ende Oktober hatte Scholz dazu aufgerufen, gemeinsam einen sogenannten Pakt für die Industrie zu schmieden. Der Bundestag befasst sich am Vormittag mit der Teillegalisierung von Cannabis. In einer von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde debattieren die Abgeordneten über die Folgen des im April in Kraft getretenen Cannabis-Gesetzes. Die Union möchte das von der Ampelkoalition verabschiedete Gesetz wieder abschaffen. Die saarländische CDU kommt am Abend in Illingen zu einem zweitägigen Landesparteitag zusammen. Zum Auftakt wird der Generalsekretär der Bundes-CDU Carsten Linnemann zu den Delegierten sprechen. Morgen steht die Neuwahl des Landesvorstands auf der Tagesordnung. Außerdem wird es unter anderem in einem Leitantrag um Antworten auf die derzeit schwierige wirtschaftliche Situation des Saarlandes gehen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung junger Menschen unter 25 Jahren ist im Saarland seit 2013 stärker zurückgegangen als auf Bundesebene. Das geht aus Daten der Arbeitskammer hervor. Demnach betrug der Rückgang im Saarland gut 10%. Bundesweit waren es rund 6%. Auch die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ging im Saarland von 2013 bis 2023 um fast 19% zurück. Im Bund waren es laut Arbeitskammer nur knapp 8%.
SR Info.
Die israelische Polizei ermittelt gegen den Bürochef von Premierminister Netanyahu. Er wird verdächtigt, Telefonprotokolle an diesem historischen Morgen des 7. Oktober 2023 nachträglich gefälscht zu haben. Also Unterlagen aus den Stunden, als klar wurde, dass die Hamas Israel überfallen hat. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Der Verdacht der Ermittler: Braverman habe im Nachhinein die entscheidenden Telefonprotokolle des Premiers am Morgen des Hamas-Massakers am 7. Oktober zugunsten seines Chefs gefälscht. Es war der damalige Militärberater des Premierministers, General Avi Gil, der die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte. Gil hatte sich an die Generalstaatsanwaltschaft mit der Meldung gewandt, er Bekenntnis davon, dass Netanyahus Bürochef die entscheidenden Telefonprotokolle vom Morgen des Terrorüberfalls der Hamas am 7. Oktober nachträglich gefälscht haben könnte. Die Intention, jeden Vorwurf an die Adresse von Premierminister Netanyahu zu entkräften, dieser habe zu langsam und zu unentschlossen in den ersten Minuten des verhängnisvollen Tages reagiert. Die Generalstaatsanwältin beauftragte daraufhin eine Sondereinheit der Polizei mit den Ermittlungen. Ermittlungen, die seit Wochen bereits das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die zentrale Frage der politischen Verantwortung für das Versagen von Militär und Regierung an jenem Tag trägt. Netanyahu hatte stets erklärt, Armee und Geheimdienste hätten ihn zu spät und zu unpräzise über das Ausmaß des Hamas-Überfalls auf die Ortschaften rund um den Gazastreifen informiert. Für Mirav Cohen von der bürgerlichen Yesh Atif-Partei stellt sich jetzt nach der Vernehmung von Netanjahus Büroleiter die Affäre in einem ganz anderen Licht dar. Im Fernsehsender Kan sagte die Oppositionspolitikerin: Wenn sich das als richtig erweist, ist das ein Verbrechen gegen den Zionismus in Zeiten des Krieges. Wenn ich mit Leuten rede, sagen sie mir oft, Netanjahu ist ein Schwindler, aber wenigstens einer von uns. Wenn sich das aber als richtig erweist und man versucht hat, Protokolle zu fälschen und versucht hat, die Geschichte zu verändern in Bezug auf das, was am Morgen des 7. Oktober passiert ist, wenn man Offiziere erpresst hat, dann verletzt das unsere Fähigkeit zu siegen. Netanjahu stellt sich weiter gegen eine staatliche Untersuchungskommission. Wenn wirklich nichts passiert ist, warum sollte man es dann nicht untersuchen? Im Wesentlichen geht es um den kurzen Zeitraum von 6.29 Uhr und 6.40 Uhr am Morgen des Hamas-Massakers. Beim ersten Anruf habe Netanjahus Militärberater General Gil den Premier vom massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen informiert. Es handelt sich vermutlich um einen Überraschungsangriff der Hamas. Gil und Netanjahu hätten vereinbart, 10 Minuten später nochmals miteinander zu telefonieren. In diesem zweiten Telefonat um 6.40 Uhr habe Netanjahu ein Update erhalten. Beide hätten sich dann verständigt, sich im Armee-Hauptquartier in Tel Aviv zu treffen. Netanjahus Büroleiter Braverman habe später dann die Telefonprotokolle gefälscht, damit der Eindruck entstehe, Netanjahu habe bereits gleich beim ersten Anruf Befehle erteilt, wie Israel auf den Hamas-Überfall zu reagieren habe. Sowohl Netanjahus Büroleiter als auch der Premierminister weisen alle Anschuldigungen zurück. Es handele sich um eine erneute Hexenjagd in Zeiten des Krieges gegen das Büro des Regierungschefs.
Auf einige Wahlen haben wir in den vergangenen Wochen geschaut, fast wie die Kaninchen vor der Schlange. Vor allem auf die Präsidentschaftswahl in den USA. Die Wahl in Litauen dagegen, die ist hier in Deutschland eher untergegangen. Dabei laufen ja gerade die Vorbereitungen für eine deutsche Bundeswehrbrigade im Rahmen der NATO dort im Land. Auch deshalb dürfte es ziemlich relevant sein, wie die neue Regierung dort tickt. Zum Beispiel auch, welche Haltung sie zur NATO hat. Und das ist jetzt auf einmal ziemlich unklar. Sophie Donges berichtet.
Morgenröte von Nemunas, so heißt die Partei in Litauen, über die gerade alle reden. Eine populistische Partei mit einem Vorsitzenden, gegen den wegen antisemitischer Äußerungen ermittelt wird. Denn diese Partei wird Teil der neuen Regierungskoalition unter den Sozialdemokraten. Und das sorgt für Aufsehen, auch im Ausland. Deutschland pflegt eine enge Beziehung zu Litauen, wird demnächst knapp 5000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft im Land stationieren. Der künftige Ministerpräsident Litauens, der Sozialdemokrat Gintautas Paluckas, sagte im ARD-Interview: Ich kann dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius versichern, dass wir unsere strategische Partnerschaft sehr schätzen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen all dieser antisemitischen Dinge, denn sie haben keinen Platz in der Regierung oder im Regierungsprogramm. Es betrifft nur eine Person. Der Parteivorsitzende der Morgenröte von Nemunas, Remigius Chamaitaitis, war in der vergangenen Legislaturperiode als Abgeordneter zurückgetreten. Denn das Verfassungsgericht hatte festgestellt, dass er seinen Amtseid verletzt habe, wegen verschiedener diskriminierender Äußerungen über Juden. Er selbst bestreitet, ein Antisemit zu sein. Er habe immer nur die politische Führung Israels kritisieren wollen. Provozieren, das sei seine Rhetorik, sagt Marius Laurinavičius, litauischer Autor und Politologe. Wenn seine Partei das alles als Problem sehen würde, dann würden sie ihren Vorsitzenden ausschließen. Aber nichts passiert und sie haben seine Aussagen nicht verurteilt. Deshalb glaube ich, es ist ein Problem der ganzen Partei. Eigentlich hatten die Sozialdemokraten immer versprochen, nicht mit dieser Partei zusammenarbeiten zu wollen. Dass sich das nach der Wahl plötzlich geändert hat, empfinden viele als Affront. Am Abend versammelten sich mehrere tausend Demonstranten vor dem Parlament, um gegen die neue Regierung zu protestieren. Wir sind hier für Demokratie und Freiheit. Wir sind gegen seine scharfen Aussagen und legen aus Protest eine Schweigeminute ein. Die Regierung wirft ein sehr schlechtes Licht auf uns. Es ist schlecht für die Zukunft und die Sicherheit Litauens. Auch in Berlin ist inzwischen angekommen, wer künftig in Litauen regieren wird. Verteidigungsminister Boris Pistorius richtet Kritik an seine sozialdemokratischen Parteifreunde in Litauen und deren Koalitionswahl.
Auch wenn das innenpolitische Fragen Litauens berührt, sind wir natürlich nicht glücklich, wenn eine Partei mit zumindest in Teilen deutlich antisemitischer Ausprägung oder Äußerungen jetzt mit drei ihrer Vertreter in der Regierung vertreten sein wird. Gleichzeitig sind aber Bündnisse, wieder ein Militärbündnis der NATO, nicht beliebig, wie soll ich sagen, in Frage zu stellen, was Leistung und Unterstützung angeht, wenn neue Regierungen ins Amt kommen.
Die Brigade wird entsendet, denn sie schütze auch die Sicherheit Deutschlands, so der Verteidigungsminister weiter. Doch die Beziehung zur litauischen Regierung, die wird zukünftig vermutlich eine andere sein, egal wer Deutschland dann regiert.
Wem Verfolgung durch die afghanische Taliban droht, der soll nach Deutschland kommen dürfen. Das ist die Grundidee des Bundesaufnahmeprogramms. Vor gut 2 Jahren ist es offiziell gestartet, aber zunächst sind nur sehr wenige Menschen über diesen Weg nach Deutschland eingereist. Auch wegen einer strengen Sicherheitsprüfung im Vorfeld. Gestern ist eine größere Gruppe Afghaninnen und Afghanen in Deutschland gelandet, genauer gesagt in Erfurt. Michael Hesse berichtet.
18.22 Uhr gestern Abend. Die Maschine aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad landet nach Zwischenstopps in Dubai und Thessaloniki in Erfurt. Eine lange Reise, die mit der Flucht vor den Taliban begonnen hatte, geht für die Flüchtlinge nun zu Ende. Unter den 195 Passagieren ehemalige afghanische Bundeswehrmitarbeiter, die in der Heimat um ihr Leben fürchten mussten und sich nach Pakistan gerettet hatten. Mit ihnen sind auch Familienangehörige nach Deutschland gekommen. Kinder, Frauen, ältere Männer. Teils hatten sie sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt, wie der Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Jochen Höweken-Meyer am Telefon erklärte.
Sehr viele Frauen darunter, die beispielsweise als Ärztinnen, Anwältinnen, Journalistinnen gearbeitet haben oder ähnliches. Leute, die vor der Machtübernahme der Taliban politisch aktiv waren. Also Leute, die hat die jetzt halt als besonders gefährdet gelten.
In Erfurt sind die Flüchtlinge von Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit Getränken und Snacks empfangen worden. 5 Busse hatten vor dem Flughafen gewartet. Mit ihnen sind die Afghanen noch am Abend nach Friedland in die niedersächsische Erstaufnahmeeinrichtung gefahren worden. Die Bundesregierung hatte zur Aufnahme von ehemaligen Ortskräften und weiteren besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen ein Bundesaufnahmeprogramm beschlossen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte das Programm als humanitäre Verantwortung bezeichnet. Nach Informationen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind darüber bislang knapp 1.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.
Die einen kommen, die anderen sollen abgeschoben werden. Im Saarland geht das zurzeit einer 3-köpfigen Familie aus dem Libanon so. Über ihren Fall tagt heute die saarländische Härtefallkommission, also das Gremium, das ausreisepflichtigen Ausländern unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Bleiberecht verhelfen kann. Die Familie aus dem Libanon hat 2021 einen Asylantrag gestellt, der wurde abgelehnt. Jetzt ist die Härtefallkommission ihre letzte Chance, im Saarland zu bleiben. Sabine Wachs hat die Familie und ihren Anwalt getroffen.
Samira und ihr Mann sitzen an einem kleinen Tisch am Fenster im McDonald's in Lebach. Dort treffen wir uns da in ihrem Zimmer, das sie gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter in der Landesaufnahmestelle in Lebach bewohnen, nicht genügend Ruhe wäre. Ernst rühren beide in ihrem Kaffee. Seit sie vor gut 1,5 Jahren den Abschiebebescheid erhalten haben, sind sie beunruhigt.
Immer wir haben Angst und wir haben Stress.
Der Bescheid, dass sie mit Kind Deutschland verlassen müssen, kam, bevor der Krieg in weiten Teilen des Libanons ausgebrochen ist.
Jetzt, ich weiß nicht, wo ist meine Wohnung? Ich habe 3 Geschwister. Jetzt, sie haben keine Wohnung. Alle ist weg.
Die Familie stammt aus dem Süden, aus Tyros, einer Stadt, die mittlerweile von Bomben zerstört wurde. Als sie 2021 ins Saarland kamen, aber galt der Libanon noch als sicheres Herkunftsland. Sie flohen nicht vor dem Krieg, sondern vor der Terrororganisation Hisbollah, sagt ihr Anwalt Peter Nobert.
Da ging es um Auseinandersetzungen mit Hisbollah-Angehörigen, wo sie befürchtet haben, dass ihre Tochter dort rekrutiert werden soll, was wohl auch Thema bei der Hisbollah ist, Nachwuchs zu finden.
Kein ausreichender Grund, um internationalen Schutz zu beantragen, entschied das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Der Familie blieb am Ende des Rechtswegs nur der Gang zur Härtefallkommission. Die Gründe, warum es sich bei Samira, ihrem Mann und ihrer Tochter um einen Härtefall handelt, erläutert ihr Anwalt Peter Nobert.
Die Tochter geht zur Schule, hat ordentliche Zeugnisse. Die Eltern haben beide gut Deutsch gelernt, haben schon Zertifikate A2 und B1, haben beide die Einbürgerungstests bestanden, haben im Libanon Pflegeberufe erlernt, die sie hier ausüben könnten.
Sofern sie eine Arbeitserlaubnis erhalten. Beantragt ist die schon. Samira und ihr Mann warten auf die Genehmigung.
Dann sofort suchen vor einer Stelle.
Samiras Mann hat sogar schon eine erste Probeschicht absolviert in einem Seniorenheim in Saloy. Dort, sagt er, würde er gerne anfangen. Sie wollen sich selbst finanzieren. Noch leben sie von Sozialhilfe. Untätig in Lebach rumsitzen aber kommt für sie nicht in Frage.
Wir arbeiten auch alles ehrenamtlich in Caritas mit Kindern.
Sollte die Härtefallkommission heute empfehlen, dass Samira, ihr Mann und ihre Tochter im Saarland bleiben dürfen, geht das Ersuchen an den Innenminister. Reinhold Joost hat dann das letzte Wort über Bleiben oder Gehen. Nur er kann der Familie den Aufenthalt gewähren. Samira und ihr Mann setzen große Hoffnungen in diesen Tag. Für sich, vor allem aber auch für ihre Tochter.
Zum Wetter im Saarland. Heute bleibt es überwiegend bewölkt. Nur ganz selten kommt mal die Sonne raus. Aber es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen heute 6 Grad auf dem Schaumberg und 10 Grad in Perl. Morgen ist es weiter grau in grau, an vielen Orten auch neblig. Aber auch morgen bleibt es überwiegend trocken, bei jetzt schon ganz schön kühlen, 6 Grad maximal. Und am Sonntag anfangs dichte Wolken und schauerartiger Regen. Später hier und da etwas Sonne, aber immer wieder ist auch Regen möglich bei bis 7 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In den internationalen Kommentaren geht es um die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und um die möglichen Folgen. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter bezeichnet Trumps bisher aufgestelltes Regierungsteam als Gruselkabinett. Der designierte US-Präsident hat bekannt gegeben, dass Pete Hegseth sein Verteidigungsminister sein soll. Hegseth ist vor allem für seine Rolle als rechtsradikaler Moderator bekannt. Außerdem soll Tulsi Gabbard Geheimdienstkoordinatorin werden. Sie hat das letzte Jahrzehnt unter anderem damit verbracht, russische Propaganda zu verbreiten. Der Kongressabgeordnete Matt Gaetz wurde als Justizminister nominiert. Gegen ihn wurde schon wegen Menschenhandels ermittelt. Alle drei sind unqualifiziert und wurden ausgewählt aufgrund ihrer Bereitschaft, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn Trump mit dem Staat abrechnet. Mit der Personalie Tulsi Gabbard befasst sich auch der Schweizer Tagesanzeiger. Wodurch sich Gabbard nicht auszeichnet, ist Erfahrung in der Sicherheitspolitik. Aufgefallen ist sie dafür mit viel Verständnis für Autokraten. 2017 ließ sie sich von Bashar al-Assad empfangen und sagte danach, der Diktator sei keineswegs der Feind der Vereinigten Staaten. Zu seinen Grausamkeiten schwieg sie. Gabbard hat sich auch den Ruf einer Putin-Freundin erworben. Die Schuld für den Krieg in der Ukraine sucht sie bei der NATO. Im russischen Staatsfernsehen wurde Gabbards Nominierung fast ebenso euphorisch gefeiert wie in Trumps Netzwerken und Medien in den USA. Die niederländische Zeitung De Telegraaf schaut mit Sorge auf den Nahen Osten. Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Lage in Nahost unberechenbar gemacht. Der Iran hat angedeutet, dass er unter bestimmten Bedingungen offen für Atomverhandlungen sei. Berichten zufolge plant Trump jedoch, die Sanktionen gegen Teheran unmittelbar nach seinem Amtsantritt erheblich zu verschärfen. Im Wahlkampf hat er gefordert, Israel solle Irans Atomanlagen angreifen. Israels Ministerpräsident Netanyahu entschied sich, auch aufgrund des Drucks von US-Präsident Biden, dies nicht zu tun. Doch nach dem Wahlsieg Trumps wird Israel nun zweifellos andere Überlegungen anstellen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.